Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio Carsten Huck. Bevor wir Ihnen zwei neue Bücher in Gespräch und Rezension vorstellen, werfen wir heute erst einmal einen Blick in die Zukunft. Und zwar in die der britischen Literatur. Seit 1983 werden im Vereinigten Königreich 20 Romanautorinnen und Autoren von der Zeitschrift Granta als Hoffnungsträger ausgerufen. Die Jurys hatten in der Vergangenheit immer einen guten Riecher für Talente. Einige sind zu internationalen Stars geworden. Martin Amis, Julian Barnes, Salman Rushdie, A.L. Kennedy, Sadie Smith, um nur ein paar zu nennen. Nun wurde zum 5. Mal die Liste Best of Young British Novelists veröffentlicht. Wie sie genau zustande kommt, welche Wirkung sie ausübt, das erfahren Sie von Beatrice Fassbender und Ulrich Rüdenauer, die sich in der Britbook-Branche umgehört haben.
Die ist wirklich wichtig. Wir warten schon immer darauf. Und wenn die Liste erscheint, sehen wir zu, Bücher der AutorInnen im Laden zu haben.
Für Marie-Gabrielle Gaillard, Buchhändlerin bei Topping & Company in Edinburgh, ist es so schlicht wie ehrfürchtig die Liste. Und auch sonst dürfte fast überall in der britischen Literaturwelt klar sein, wovon da die Rede ist. Alle 10 Jahre veröffentlicht die Zeitschrift Granta ihre Charts mit 20 jungen Romanautorinnen und Autoren unter 40 Jahren, denen eine leuchtende Zukunft vorausgesagt wird. Best of Young British Novelists, kurz 20 under 40. Dazu erscheint eine Ausgabe des Granta Magazins mit Texten, die speziell dafür geschrieben wurden.
So we start about 2 years.
Etwa 2 Jahre vorher fangen wir an, rufen die Verlage auf, uns Bücher und eine Autorenliste zu schicken und dann lesen wir.
Die erste Hürde ist es, auf die Shortlist zu kommen. Die bestehe aus 70 Namen, erklärt Granta-Verlegerin Sigrid Rausing. Alles weitere hängt an einer exquisiten Jury, in der dieses Mal die Autorin Rachel Cusk, Tash Orr, Helen Oyeyemi und Brian Dillon saßen.
Wir suchen das, was wir immer suchen. Die Fähigkeit, Welten heraufzubeschwören, eine fesselnde Geschichte, überzeugende Charaktere, die Fähigkeit, etwas Reichhaltiges zu schaffen. Aber es geht auch um die Sprache, wenn die einen in Bewunderung und Staunen versetzt.
Die Aufgabe ist gewichtig. Eine Wette auf die Zukunft und zugleich die Fortführung eines Erfolgsmodells, das Granta weltweit Renommee eingebracht hat und für Verlage und AutorInnen beachtliche Auswirkungen haben kann.
Als Verlegerin finde ich das total spannend und unglaublich wichtig.
Sagt Clara Farmer, Verlagsleiterin von Chatto & Windus in London.
Es ist eine Bestätigung für unsere Arbeit und weil es nur alle 10 Jahre passiert, geht es auch um Glück. Wie alt sind die AutorInnen? Wie weit sind sie? Können die Bücher veröffentlicht werden? Wenn alles zusammenkommt, ist es unheimlich befriedigend.
Literaturpreise gibt es viele, Longlists und Shortlists inklusive. Welche Bedeutung kommt da der Granta-Liste zu?
Anders als andere Preise hat die Granta-Liste eine Langzeitwirkung. Wer es auf die Liste schafft, hat das dauerhaft in seiner Biografie stehen, auf jedem Buchcover. Bis zum Ende ihrer Laufbahn sind das Granta-AutorInnen. Und weil es in einem frühen Stadium der Karriere kommt, bedeutet das einen echten Schub.
The fact that it comes at a time when an author is often in the early stages of their career, it's a real boost.
So auch für Tom Crewe und seinen historischen Roman The New Life. Es wurden bereits etliche Auslandslizenzen verkauft, unter anderem an den Inselverlag, wo das Buch im Oktober erscheint. Tom Crewe, sagt Clara Farmer, sei durch die Auszeichnung zudem mit anderen AutorInnen in Kontakt gekommen. Andererseits bedeutet eine solche Liste auch immer den Ausschluss von KollegInnen. Und kann es nicht auch einschüchternd wirken, plötzlich als Jungstar dazustehen?
Ich finde, man sollte sich nicht schuldig fühlen oder Angst haben. Man sollte es annehmen und sich freuen.
Die diesjährige Riege ist im deutschsprachigen Raum noch größtenteils unbekannt, bis auf Natasha Brown, Eleanor Catton und Camilla Grudova, die bereits übersetzt wurden. Neu ist in diesem Jahr, dass man keinen britischen Pass mehr braucht, um zugelassen zu werden. Es reicht, im Vereinigten Königreich zu leben und auf Englisch zu schreiben.
Unsere Autoren sind jetzt außerdem etwas jünger und haben insgesamt weniger publiziert.
Zudem seien viele der eingereichten Texte ziemlich harsch gewesen, wie Rausing sagt.
Es gab eine ganze Reihe autobiografischer Romane von Autoren, die als Jugendliche zum Gangmilieu gehörten. Außergewöhnliche Romane, aber ziemlich brutal.
Gemeint sind Romane von Gabriel Krause und Moses Mackenzie oder The Young Team von Graham Armstrong, früher Gangmitglied, dann schreibender Autoverkäufer. Für sein im schottischen Dialekt verfasstes Buch hat er 300 Absagen von Verlagen kassiert. Jetzt gilt er als einer der Hoffnungsträger der britischen Literatur.
Bei anderen AutorInnen könnte man von einem obszönen, provokativen oder schwierigen Werk sprechen. Und das nicht, weil die Texte so dicht sind oder schwer zu lesen. Sie regen zum Nachdenken an, aber auf eine für mich manchmal wirklich ziemlich schockierende Art.
Es ist der Millennial-Jahrgang, aufgewachsen mit ökonomischen und politischen Verunsicherungen, die sich auch in der Literatur niederschlagen. Gleichzeitig gibt es auch Fortschritte. So kommentierte Kay Patrick die Platzierung auf der Granta-Liste vor kurzem in der britischen Tageszeitung The Guardian mit den Worten:
Für mich als nicht-binäre Person, die ein Buch geschrieben hat, das 1983 vermutlich nicht einmal verlegt worden wäre, ist das alles ziemlich erstaunlich.
20 junge AutorInnen mit ganz unterschiedlichem Hintergrund, mit sehr unterschiedlichen Texten. Gibt es aber doch etwas, was diese Granta-Generation literarisch gesehen zusammenhält? Verlegerin Sigrid Rausing?
They're very interested in the message.
Es geht ihnen um die Botschaft, den Inhalt, das Thema und nicht darum, schöne Prosa zu schreiben. Es wirkt fast, als seien sie stolz darauf, keine schöne Prosa zu schreiben.
Pride in not writing beautiful prose.
Ulrich Rüdenauer und Beatrice Fassbender über die neue Granta-Liste und ihren Einfluss auf den britischen Buchmarkt. Die Würde des Menschen ist unantastbar, heißt es in Artikel 1 des Grundgesetzes. In seinem neuen Buch »Die Würde des Menschen« erzählt der Historiker Habo Knoch, wie sich aus sozialen Ideen des 19. Jahrhunderts diese Würdeformel zur moralischen Richtschnur der Bundesrepublik entwickelt hat. Ralf Gerstenberg hat sein Buch gelesen.
Was haben sich die vielen Gründungsväter und wenigen Mütter der Bundesrepublik eigentlich dabei gedacht, die Unantastbarkeit der Menschenwürde gleich in den ersten Artikel der Verfassung zu schreiben? Eine vergleichbar prominente Stellung kommt der Würde des Menschen nur in der Charta der Vereinten Nationen von 1945 und in der drei Jahre später verabschiedeten Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zu, bemerkt der Historiker Habo Knoch. Dort sei der Begriff jedoch eher bekenntnishaft, jedenfalls nicht bindend eingeschrieben worden. Warum das im Grundgesetz anders ist und wie die Menschenwürde als moralisches Prinzip in die politische Kultur der Bundesrepublik gelangte, das untersucht Knoch nun in seinem neuen Buch.
Würde, Mensch, unantastbar. Das war bewusst pathetisch formuliert, um ein Gefühl der vorherigen Erschütterung aller bestehenden Werte zu überwinden. Und der zukünftigen Politik angesichts der Gegenwart der sozialistischen Herrschaft eine möglichst starke Orientierung zu bieten. Die Geschichte der Würde in der Bundesrepublik ist jedoch immer wieder mit Verunsicherungen verbunden, was die Bedeutung, Geltung und Reichweite von Artikel 1 angeht.
Zunächst war die verfassungsmäßige Festschreibung der Menschenwürde eine Reaktion auf die Verbrechen des NS-Staates und ein vehementes Bekenntnis gegen jede Form von Diktatur. Allerdings trat damit auch die eigene Schuld in den Hintergrund, gibt Knoch zu bedenken. Ein tatsächlich universales Verständnis der Würdeformel entwickelte sich erst in den 1960er Jahren mit der Sensibilisierung für die Leiden der Opfer des Terrorregimes. Als besonders eindrückliches Beispiel zitiert Habo Knoch die jüdische Widerstandskämpferin Hannah Levi Haß, die 1979 ihr Tagebuch aus dem Konzentrationslager Bergen-Belsen veröffentlichte. Knoch resümiert:
Was sie unter ihrer Würde verstand, ruhte auf drei Säulen, die ihr alle genommen worden waren. Dem Recht zu leben, dem Recht auf eine humanistische Entfaltung ihrer Persönlichkeit und dem Recht auf körperliche und seelische Unversehrtheit. Doch sprach Levi Haß an keiner Stelle von der Würde des Menschen oder Menschenwürde. Im Zustand tiefster Erniedrigung standen ihr diese Ausdrücke nicht zur Verfügung, weil die Menschenwürde weder im Recht noch in der Sprache verankert war.
Historisch verortet Habuk Noch die Etablierung der Menschenwürde als universales Prinzip, aus dem sich bestimmte Grundrechte ableiten lassen, im 19. Jahrhundert. Soziale Reformen, humanistische, feministische und sozialistische Ideen sorgten dafür, dass sich Gedanken zur freien Entfaltung der Persönlichkeit und Achtung jedes Einzelnen weithin in der Gesellschaft verbreiteten. Nachdem im Ersten Weltkrieg Menschenverachtung, Gewalt und Zerstörung in bislang unbekanntem Ausmaß triumphierten, schaffte es ein Passus in die Verfassung der Weimarer Republik, der als Vorläufer des Artikels 1 des Grundgesetzes gilt. Die Freiheit der Person sei unverletzlich, hieß es dort. Das war sie jedoch keineswegs, kommentiert Habuk Noch.
Die Verfassung sollte die bürgerliche Agenda der liberalen Grundrechte mit sozialistischen Gesellschaftsvorstellungen versöhnen, aber sie ließ viele Fragen offen.
Der Kompromiss erodierte, weil antiliberale Weltanschauungen die soziale Realität dominierten, bis Hitler 1933 freiheitliche Grundrechte und Individualität generell zum Grundübel erklärte. Führerprinzip und Volksgemeinschaft, so Knoch, seien mit der individuellen Würdeidee und einem liberalen Freiheitsrecht unvereinbar gewesen. Die Menschenwürde avancierte nun zu einem oppositionellen Kampfbegriff, der unter anderem von emigrierten Schriftstellern verwendet wurde, um den Zivilisationsbruch und die Barbarei des Naziregimes anzuprangern. Auch die Aufnahme der Würdeformel in das Grundgesetz der Bundesrepublik war ein Kompromiss oder eine Übereinkunft, an der so unterschiedliche Leute beteiligt waren wie der sozialdemokratische Staatsrechtler Carlo Schmidt, Adolf Süsterhen, Mitbegründer der CDU, und der liberale Politiker und spätere erste Bundespräsident Theodor Heuss. Wie in der bundesrepublikanischen Gesellschaft immer wieder um den Würdebegriff gerungen wurde, auch das macht Habuk Noch in seiner etwas anderen deutschen Geschichte deutlich. 1968 hieß es, der entfremdete Mensch im Kapitalismus sei längst seiner Würde beraubt worden. In der Zuwanderungsdebatte führten Forderungen nach einem härteren Asylrecht zu Bewegungen, die sich im Namen der Würde für eine menschenfreundlichere Migrationspolitik stark machten. Auch in der Gegenwart sieht Habuk Noch Gefährdungen der Menschenwürde, zum Beispiel durch Hetze, Hass und Mobbing im Netz. Und nicht ohne Grund hat er seinem aufschlussreichen, aufklärerischen und sehr lesenswerten Buch das Motto des Bündnisses zur Unterstützung der zivilen Seenotrettung United for Rescue vorangestellt.
Man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt.
Habuk Noch im Namen der Würde, eine deutsche Geschichte, ist erschienen bei Hansa, 480 Seiten, kosten 29 Euro. 45 Bücher hat Volke Teggethoff seit 1979 veröffentlicht. 1994 erhielt der gebürtige Grazer als zweiter Schriftsteller nach Astrid Lindgren den mit 100.000 US-Dollar dotierten internationalen Lego-Preis, der an Personen verliehen wird, die sich für verbesserte Lebensbedingungen von Kindern einsetzen. Der Augenblick der Kinder heißt Teggethoffs neues Buch. Entstanden ist es in Zusammenarbeit mit 17 Fotografen aus 11 Ländern. Ich habe den Autor gefragt, wie er dazu kam, zu Fotos realer Kinder Geschichten zu erfinden.
Ich habe mehrere Fotoausstellungen im Sommer 2021 besucht und die haben allesamt Fotos gezeigt, die so aus dem Alltag gerissen waren, also keine gestellten Fotos. Und darunter waren noch sehr viele Fotos von Kindern und Jugendlichen. Und die haben mich unglaublich angezogen. Eine jede und eine jeder hat mir sozusagen seine Geschichte erzählt, als ich dieses Foto betrachtet habe. Und da ist die Idee gekommen, ich könnte mich eigentlich hinsetzen und könnte mich in dieses Foto so versuchen hineinzuversetzen, dass ich eine Geschichte über dieses Kind, über diesen Jugendlichen schreiben kann.
25 Kinder aus 20 Ländern, so viele Fotos gibt es auch. Die haben Sie aber recherchiert für dieses Buch. Das sind ja jetzt nicht die Fotos aus der Ausstellung, die der Erstimpuls waren, überhaupt Geschichten zu diesen Fotos zu schreiben. Wie sind Sie an die Fotografen gekommen? Wie ist diese Zusammenarbeit zustande gekommen?
Ich habe die Geschichten geschrieben und habe mich dann auf die Suche gemacht nach entsprechenden Fotos. Das war eine wirklich mega Arbeit. Ich bin 5 Wochen im Internet gesessen, und habe nach den entsprechenden Fotos gesucht. Das war wie die Stecknadel im Heuhaufen. Und habe dann wirklich entsprechende Fotos gefunden, genau diese 25. habe mit den Fotografen Kontakt aufgenommen. Das waren 17 Fotografen aus 10 Ländern. Und die waren allesamt begeistert von der Idee, waren unglaublich kooperationsbereit. Und so ist diese Zusammenarbeit dann entstanden. Es war also an sich dann sehr, sehr einfach.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass von den 25 Fotos die meisten Kinder zeigen in Syrien, Afghanistan, Mexiko, Guatemala, Indien, also Afrika, Asien, Südamerika. Ganz wenige sind aus Europa. Ich glaube nur eins aus Irland, eins aus Frankreich. Ja. Wie kam es zu der Entscheidung, eben weniger europäische Kinder auf Fotos zu beschreiben, als mehr die aus den Ländern, die ich eben genannt habe?
Also es war schon diese Intensität, und das sieht man auch in den Fotos, die haben einfach von ihrem Ausdruck, wie das Kind, wie der Jugendliche in die Kamera schaut, da liegt schon so unglaublich viel drinnen, was ich wahrscheinlich, ich sage es jetzt mal so, es hat sich einfach so ergeben, ich habe das nicht bewusst gemacht, was ich wahrscheinlich mit Fotos aus Europa in dieser Form nicht ergeben hätte.
Ganz wichtig, das schreiben Sie auch in Ihrem Vorwort, ist für Sie das Foto als die Dokumentation eines Augenblicks. Was bedeutet das für Sie, der Augenblick?
Ich beschäftige mich schon seit ganz vielen Jahren damit, ganz intensiv, mit Wahrnehmung, mit Augenblicken, weil unser gesamter Alltag, unser gesamtes Leben besteht aus einer Aneinanderfolge von unendlich vielen Augenblicken. Und wir nehmen oft nur die ganz Extremen wahr. Aber wir erleben viel, viel mehr Augenblicke. Unser gesamtes Leben eben, ein jeder Tag ist eine Aneinanderfolge von Augenblicken. Wir lernen Menschen kennen, wir sehen jemanden auf der Straße. Das erste Grün jetzt im Frühling auf den Bäumen, das sind ganz unglaubliche Augenblicke. Und ich glaube, dass wir unser Leben sehr bereichern könnten, würden wir unsere Wahrnehmung schärfen, um mehr zu diesen besonderen Augenblicken zu kommen. Es liegt an uns, Augenblicke zu etwas Besonderem zu machen, beziehungsweise sie zu wirklichen Augenblicken, also nicht nur Alltag, Gewohnheit, sondern sie zu wirklichen Augenblicken zu machen. Und das hat sich in mir eben ausgedrückt in diesen Fotos von den Kindern. Das ist ein festgehaltener, für immer und alle Zeiten festgehaltener Augenblick. Eine Sekunde davor, eine Sekunde danach, hätte das Foto ganz anders ausgesehen. Und ich bin von diesem festgehaltenen Augenblick ausgegangen, hat mir gesagt, was ist vorher oder was ist nachher passiert.
Und da kommen wir zu einem anderen Punkt. Sie beschäftigen sich nicht nur mit den Augenblicken seit vielen Jahren, sondern eben auch mit Märchen. Und Sie sind auch Märchenerzähler, Sie treten auf mit Märchen. Die Geschichten, die Sie jetzt um diesen Augenblick herumgeschrieben haben oder aus diesen Fotos entwickelt haben, kann man die auch als Märchen bezeichnen?
Naja, ich bin ja an sich, bin ich Märchendichter. Das ist mein erster Beruf. Mein zweiter Beruf ist, dass ich auch Erzähler auf der Bühne bin und meine Märchen, meine eigenen erzähle. Das mache ich jetzt seit 45 Jahren. Und hier ist es so, dass ich immer wieder nicht märchenhafte Elemente einfließen lasse. Man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass Märchen immer nur aus Königen, Hexen, Prinzessinnen und Feen bestehen. Sondern für mich ist Märchen einfach die Möglichkeit, in eine andere Dimension der Wirklichkeit einzudringen. Also das heißt, die Fantasie des Lesers oder des Hörers anzuregen, um seine eigenen Bilder im Kopf entstehen zu lassen. Das ist ja auch das Grundprinzip des Märchens. Das Märchen hat immer versucht, die Fantasie des Menschen anzuregen. Es ist losgelöst von Zeit und Raum. Es gibt keine bestimmten Dinge vor. Es ist sehr, sehr offen, anders als die fantastische Erzählung oder der Roman, die sehr genau, exakt beschreiben, wo ich eigentlich als Leser oder als Zuhörer an der Fantasie des Autors teilhabe. Also das heißt, er gibt mir vor, er beschreibt mir ganz genau, wie schaut der Mann, wie schaut die Frau aus, wie sind die Handlungen. Im Märchen ist das sehr, sehr offen. Und auch hier in diesem Buch habe ich versucht, in manchen Geschichten, zumindest manche sind sehr, sehr realistisch und andere dann eben wirklich sehr, sehr märchenhaft. Und das ist auch das, was ich mir herausnehme, dass ich eben versuche, der Wirklichkeit eine andere Dimension hinzuzufügen. Und das ist das märchenhafte Element dann für mich.
Ich danke Ihnen, Herr Tegetthoff.
Sehr gerne.
Volker Tegetthoff war das. Sein neues Buch, Der Augenblick der Kinder, Geschichten zu Fotos, ist bei Edition Neues Märchen erschienen, 240 Seiten, 39 Euro. Nach den Nachrichten Forschung aktuell. Darin geht es um einen besonderen Fußboden. Sie müssen nur drüber laufen, nicht einmal hüpfen und schon erzeugen Sie Strom. Am Mikrofon war Carsten Huck.